Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, Sie im Namen der Buddhistischen Gesellschaft Hamburg herzlich begrüßen zu dürfen. Der heutige Vortrag wurde verfasst von Dr. Alfred Weil, gelesen von Cornelia Paltins. Der größte Sohn Indiens, der Buddha, ist dem Namen nach heute sehr vielen Menschen bekannt. Mit seinem Klang verbinden sich Güte und Friedfertigkeit, Erhabenheit und Weisheit. Übereinstimmend gilt der Buddha als einer der bedeutendsten Menschheitslehrer und Heilskünder. Doch wer war dieser Buddha, der vollkommen erwachte, wie das alte indische Wort übersetzt heißt? Wann und wo lebte er? Was lehrte er? Und was machte seine überragende Bedeutung aus? Bis heute bleiben die genauen Lebensdaten des Buddha unbekannt. Doch wir können sagen, dass er etwa ein halbes Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung im Norden des indischen Subkontinents lebt und wirkt. Er entstammt dem Adelsgeschlecht der Sakya und trägt den persönlichen Namen Siddhartha Gautama. Er genießt die Zuneigung und die Fürsorge seiner Eltern und entsprechend seiner fürstlichen Herkunft ist er jeder materiellen Sorge enthoben. Seine Ausbildung ist standesgemäß und er pflegt Umgang mit den im besten Sinne des Wortes adeligen Menschen seiner Zeit. Doch die Kinderjahre Siddhartas verlaufen keineswegs ungetrübt. 7 Tage nach der Niederkunft stirbt seine Mutter Maya und Mahapachapati, die zweite Frau seines Vaters, Suddhodana, übernimmt die Mutterrolle. Sie tut es mit aller Hingabe, doch hinterlässt die frühe Erfahrung von Sterblichkeit und Verlust ihre Spuren. Eine legendarische Erzählung unterstreicht, dass existenzielle Fragen und Zweifel den jungen Siddhartha schon früh bewegen. Eines Tages nimmt eine bunt schimmernde Eidechse im Garten des Palastes seinen Blick gefangen. Er ist fasziniert von ihrer Schönheit und Wendigkeit, muss aber mit einem Gefühl der Beklemmung beobachten, wie sich das posierliche Tier genüsslich an zahlreichen Ameisen labt und ihnen den Tod bringt. Unverhofft muss er dann mit ansehen, wie dieselbe Eidechse im Rachen einer heranschleichenden Schlange verschwindet, die kurz danach ihrerseits sich windend von einem Greifvogel davongetragen wird. Das also, sieht er bestürzt, ist die Schattenseite des Lebens, die unmittelbare Nähe zu Tod und Schmerz. Für eine gewisse Zeit bleiben diese Erfahrungen im Hintergrund. Die lockenden Erlebnisse der Jugend nehmen die Aufmerksamkeit Siddhartas gefangen. Sein Vater unterlässt zudem nichts, um den Heranwachsenden ganz auf seine künftige Rolle am Hof vorzubereiten. Schließlich soll er ja sein Nachfolger werden und eines Tages die Herrschaft über die Sakya antreten. Unmittelbar nach der Geburt Siddhartas hatten weise Seher geweissagt, er werde entweder ein Weltenherrscher werden oder als Asket in die Hauslosigkeit ziehen, um das vollkommene Heil zu suchen. Für den Vater freilich kommt nur die erste Möglichkeit in Frage, eine glänzende politische Laufbahn, und dafür tut er alles. Doch es soll anders kommen. Der junge Siddhartha hat sich vorgenommen, einen Ausflug in den nahen Park zu machen. Das kleine Abenteuer endet mit einem Schock. Was ihn wie der Blitz trifft, hat er in seiner jugendlichen Verblendung noch nie bewusst wahrgenommen. Einen alten Menschen. Und als ihm sein Wagenlenker bestätigt, dass alle Menschen dem Altern unterworfen sind, ist für Siddhartha nicht nur dieser Tag verdorben. Was ist dieses Leben wert, wenn aus jungen Menschen Greise werden? Jedoch dabei bleibt es nicht. Bei nächster Gelegenheit sieht er sich mit einem hilflosen, kranken Menschen konfrontiert, der von anderen getragen und gepflegt wird und schließlich mit einer Leiche auf dem Weg zum Verbrennungsplatz. Damit sind die Weichen gestellt. Alle Bemühungen der Familie, den Prinzen von der Idee abzubringen, statt eines königlichen Herrschers ein spiritueller Sucher zu werden, bleiben fruchtlos. Es gelingt nicht, alle Schattenseiten des Lebens vor ihm zu verbergen. Der Versuch, ihn mit allen erdenklichen weltlichen Genüssen abzulenken, misslingt ebenso. Auch die Heirat mit der schönen und liebevollen Yasodhara und selbst die Geburt seines Sohnes Rahula können Siddhartha nicht davon abhalten, aus dem Haus in die Hauslosigkeit zu ziehen. Den Ausschlag dafür gibt eine vierte Ausfahrt, bei der er einem Pilger begegnet, der still und von innerem Frieden erfüllt des Weges geht. Er ist die verkörperte Hoffnung, dass Freiheit möglich ist. Siddhartha will, ja, er muss einen Weg finden und die leidvollen Erfahrungen des Lebens ein für alle Mal überwinden. Im Weltleben ist das nicht möglich. So verlässt Siddhartha im Alter von 29 Jahren seine Familie und sein Zuhause, um das höchste Gut zu suchen, wie die alten Texte sagen. Als Asket unterwegs, den nichts anderes als die Wahrheit und die Befreiung interessieren, sucht er zunächst die bedeutendsten spirituellen Lehrer seiner Zeit auf. Von ihnen lernt er Yoga und Meditation. Er schult sein Denken und schärft seine Disziplin. Aber das ersehnte Ziel erreicht er trotz geradezu übermenschlicher Anstrengungen nicht. Er erkennt, dass auch seine Lehrer es noch nicht verwirklicht haben. Nach manchen weiteren vergeblichen Versuchen, bei denen er viele Entbehrungen und äußerste körperliche Schmerzen auf sich nimmt, weiß er sich für einen Moment keinen Rat mehr. Da fällt ihm ein längst vergessenes Kindheitserlebnis ein. Ein beseligter Zustand tiefen inneren Friedens, den er damals spontan erlebt hatte. Das ist der Weg, weiß er sofort. Es gilt, sein Herz von allen Befleckungen zu säubern. Wer ein vollkommen reines Wesen besitzt, ist heiter und gesammelt. Und wer froh und still ist, dem wird die Wahrheit unmittelbar einsehbar. Wer es schafft, Begehren und Aversion gänzlich zu überwinden, kann sich von den Fesseln des leidvollen Daseins befreien. Diesen Weg beschreitet er nun ebenso zielsicher wie energisch, und bald ist aus Siddhartha Gautama ein Buddha geworden. Im Alter von 35 ist er aus dem Daseinstraum vollkommen erwacht. Zunächst hat er gar nicht vor, zu lehren. Zu tief erscheinen ihm die erkannte Wahrheit und zu oberflächlich die nur an ihrem sinnlichen Vergnügen interessierten Menschen. Doch eine hohe Gottheit, Brahma Sahampati, bewegt ihn, der Überlieferung gemäß, mit eindringlichen Worten sein Wissen doch weiterzugeben. An die, die wenig Staub auf den Augen haben. Und das wird er in den nächsten 45 Jahren unermüdlich tun. Doch wen soll er zuerst unterrichten? Gerne will er seine Einsichten in Dankbarkeit seinen beiden Hauptlehrern weitergeben. Doch die sind kurz zuvor verstorben. So entscheidet er sich, 5 frühere Mitasketen aufzusuchen. Bei Benares findet er sie und macht sie zu seinen ersten Mönchen. Nach langen Zeiten geistiger Dunkelheit sind jetzt wieder 3 spirituelle Schätze in der Welt zu finden. Der Buddha, seine Lehre und seine Gemeinschaft. Das Rad der Lehre ist wieder ins Rollen gebracht. Was aber ist seine Botschaft? Es heißt, dass vollkommen Erwachte in der Welt erscheinen, weil dort Geburt, Alter, Krankheit und Tod anzutreffen sind. Da sie nun besiegt sind, kann das Streben aller Wesen nach dauerhaftem Wohl endlich Erfüllung finden. Wer Gehör leihen will, kann entsprechend seiner Verständniskraft die Wahrheit aufnehmen und den Weg gehen. Den meisten Menschen zeigt der Buddha, wie ihr Leben schöner und heller, angenehmer und beglückender werden kann. Er beginnt damit, den kaum zu unterschätzenden Wert der Großzügigkeit und eines verantwortungsbewussten, ethisch einwandfreien Verhaltens zu verdeutlichen. Er weiß, dass jeder letzten Endes nur das erntet, was er sät. Zudem zeigt der Buddha, dass und warum das Leben keineswegs mit dem Zerfall des Körpers endet. Es setzt sich vielmehr jenseits des Todes in einer über- oder untermenschlichen Qualität fort, gemäß dem vorangegangenen heilsamen oder unheilsamen Denken, Reden und Handeln. Wer weiterfolgen will, dem weist der Buddha nun den Weg der Meditation, den Weg zu innerer Klarheit und unerschütterlichem Herzensfrieden. Es sind nur wenige Zuhörer, die auch für die höchste und alles entscheidende Lehre offen sind, für die vier heilenden Wahrheiten. Sie helfen nicht nur, das Dasein schöner und angenehmer zu machen, sondern jeder Form von Unzulänglichkeit und Schmerz ein für alle Mal ein Ende zu setzen. Alle Erscheinungen nämlich, so der Buddha, sind wandelbar, unvollkommen und substanzlos. Bei ihnen ist kein Heil zu finden, obwohl sich die Wesen aus Unwissen und blindem Verlangen immer wieder den nichtigen weltlichen Dingen hingeben. Doch es gibt das Ende allen Leidens, es gibt die todlose Stätte, das sichere Eiland. Man erreicht es über den edlen achtfachen Pfad mit seinen drei Hauptetappen. Die umfassende und realistische Sicht der Wirklichkeit jenseits aller verzerrenden persönlichen Perspektiven steht am Anfang. Weisheit wiederum begründet und trägt ein ethisch einwandfreies Verhalten, ist doch das eigene Glück nicht auf Kosten und zum Nachteil des anderen zu erlangen. Meditation schließlich wird Herz und Geist von unguten Eigenschaften reinigen und zur Stille führen. Komm und sieh selbst, lautet daher die freundliche Einladung des Erwachten, seine Lehre kennenzulernen. Jeder kann prüfen, ob er die angebotene Hilfe annehmen möchte und den Wahrheitsgehalt des Gehörten im eigenen Leben wiederfindet. Immer mehr Menschen aus allen Schichten der Bevölkerung folgen dieser Einladung und bald ist eine buddhistische Gemeinschaft entstanden. Mönche und Nonnen gehören ihr ebenso an wie Männer und Frauen, die ein spirituelles Leben im Rahmen von Familie und Beruf führen wollen. Die befreiende Wahrheit wird ein wertvolles Geschenk auch für die Familie des Buddha. Und sein Wirken findet breite Unterstützung bei den damaligen Königen und Herrschern. Andererseits sind wahre Worte manchen auch ein Dorn im Auge. Nicht jeder hört gerne, wenn Irrtümer benannt und Missstände aufgedeckt werden. So werden zwar viele Brahmanen Anhänger des Erwachten, andere aber zeigen offene Anfeindung. Seine letzte Regenzeit verbringt der Buddha in Vesali. Mittlerweile ist er 80 Jahre, sein Körper alt und gebrechlich, doch sein Geist nach wie vor klar. Sein Tod steht bevor und es gilt, noch einiges im Orden zu regeln. Seinen Anhängern gibt er letzte Belehrungen, befestigt ihr Wissen und ermutigt sie, den Weg der Befreiung weiterhin unermüdlich zu verfolgen. Schwinden muss jede Erscheinung. Ernsten Sinnes mögt ihr da kämpfen. Das ist sein letztes Wort. Bald darauf legt der Buddha seinen letzten Körper ab. Der unerschütterliche und höchste Friede ist erlangt. Das Wissen davon in vielen Menschen verankert. Seine Anhänger zelebrieren eine siebentägige sinnenfrohe Feier. Sie verbrennen den Leichnam und verteilen seine Reliquien, um die es noch ein kleines Gerangel gibt. Weltlichkeit ist eben schwer zu überwinden. Wir verabschieden uns mit dem Gruß, mögen alle Wesen glücklich sein und Frieden finden.